wenn Glaube nicht mehr hilft, wenn Fasten nicht mehr hilft, wenn Gesundbeten nicht mehr hilft, wenn alle Proklamationen nicht mehr helfen, was soll ich machen? Oder habe ich was falsch gemacht? Habe ich mich verschluckt? Habe ich Gott nicht richtig gehört? Habe ich Gott nicht verstanden? Einfach diese dunklen Stellen, diese dunklen Punkte möchte ich heute beleuchten. Und ich weiß es nicht, wie es ausgehen wird, aber ich weiß, es ist ein seelsorgerliches Thema. Eine ungewöhnliche Botschaft, die mich selber bewegt. Was ist, wenn Gott unsere Gebete nicht erhört und nicht kommt, so wie wir träumen, unsere Wünsche nicht erfüllt werden? Weißt du, ich habe eines festgestellt, gläubig sein ist nicht einfach. Gläubig sein ist nicht einfach. Man macht sich einfach, man glaubt, es ist alles so einfach, so ja wie die Kinder, dann holla hopp und dann geht's weiter. Aber es läuft gar nicht so. Als Christ kämpfst du an sämtliche Fronten. Du kämpfst gegen den Teufel, du kämpfst gegen das Fleisch, du kämpfst gegen dein Ego, du kämpfst gegen deinen Appetit, du kämpfst gegen deine Augenlust, du kämpfst gegen das Gehör, verstehst du, da hörst du alles mit, was du nicht hören solltest, das hörst du. Und das, was du nicht sehen solltest, das siehst du. Und so geht es in unserem christlichen Leben. Und da gibt es so viel Widerstand von außen, von innen und so weiter. Und manchmal scheint und man hat den Eindruck, weißt du, dass Gott einfach alles blockiert einem und jetzt werde ich soweit und pst, da geht mir die Luft aus. Und dann, was mache ich? Wo stehe ich da? Alles ist gegen uns. Manchmal habe ich den Eindruck, alles in dieser Welt hat sich gegen uns verschworen und wollen uns fertig machen oder kleinkriegen und wertwalzen und so weiter. Und sogar Gott, Herr, wo bist du? Als ich dich brauchte, wo bist du gewesen? Wir kennen ja diese Geschichten alles. Und Gott ist, und ich möchte noch ein paar Wahrheiten über Gott sagen, Gott ist nicht verpflichtet, unsere Gebete zu erhören. Gott ist nicht verpflichtet, unsere Gebete zu erhören. Und wenn er unsere Gebete erhört, dann ist es Gnade. Und weiter nichts. Wenn er es tut, aber verpflichtet, ist nicht, Herr, du musst mein Gebet erhören, du musst ein Wunder in mir wirken, du musst mich heilen. Nein. Aber wenn er es tut, Halleluja, es ist Gnade, es ist Barmherzigkeit. So. Mit der Zeit merkst du, Gottes Wege sind nicht unsere Wege und Gottes Gedanken sind nicht unsere Gedanken. Gott führt manchmal ganz anders. Ja, ich kann hier nicht einfach sagen und so weiter, Gott erfüllt alle Wünsche und alle Bedürfnisse. Nein, er lässt uns manchmal zappeln. Das ist meine persönliche Erfahrung. Das hat Jesus auch im Garten Gethsemane erlebt. Wenn ich den Herrn Jesus angucke, der ringt dreimal, Vater, wenn es möglich ist, lass den Kelch vorbeigehen. Herr, mein Gott, Allmächtiger, wenn es möglich ist, lass die Kreuzigung irgendwie anders geschehen, schick vielleicht jemand anders, aber warum muss ich diesen Weg des Sterbens gehen? Und es kommt anders, als wir dachten. Und dann am Schluss sagt der Herr Jesus, Vater, dein Wille geschehe, mir ist alles egal. Ich will etwas sagen, etwas rüberbringen, was Gott auf mein Herz gelegt hat für heute Morgen, wenn das nicht so klappt. Weißt du, da stehst du manchmal im Gebet, in ein Problem, in einer Situation und denkst, Gott ist so weit weg. Und Jesus erlebt das am Kreuz auch, diese dunkle Stunde und sagt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Eigentlich war der Gott noch nie näher gewesen als in diesen Augenblicken und dann erlebte dieses Fiasko, diese Katastrophe, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Abwesenheit Gottes. Gebetserhörung kannst du nicht erzwingen. Verstehst du, du kannst beten, machen, was du willst. Gott ist kein Automat und kein Roboter, wo oben was reinsteckst und unten was rauskommt. Er macht's oder er macht's nicht. Verstehst du? Das ist die Situation. Er macht's oder er macht's nicht. Weißt du, was mich bewegt, was mich zu dieser Predigt heute inspiriert hat? Ich war an verschiedenen Stellen, Mauthausen, Dachau, Auschwitz und dergleichen. Oder hier in Sachsenhausen, bei uns um die Ecke. Weißt du, und dann siehst du, was da alles passiert ist an schrecklichen Dingen. Und glaub doch nicht, dass die Leute nicht gebetet haben in den Konzentrationslagern. Die haben geschrien. Da war ich mit der Silvia in Sachsenhausen, da habe ich etwas erlebt, was ich noch nie erlebt habe. Wir sind da unten im Keller, wo die Leute sterben mussten, durften. Und plötzlich schreit eine Frau. Und da war kein Mensch, wir waren die Einzigen, die drin waren. Eine Seele schreit, als wenn sie gehängt würde, gekreuzigt würde oder was weiß ich. Ich habe Gänse ausgekriegt, wir haben nicht verstanden, was da los ist. Schrecklich, so ein Gefühl zu erleben, du bist in einem Konzentrationslager, da konzentriert sich die ganze Hölle. Gott, wo warst du, als Auschwitz passierte? Gott, wo warst du, als Dachau passierte? Gott, wo warst du, als Mauthausend geschah? Das ganze Elend, die ganzen Grausamkeiten, die ganzen Foltern, die ganzen Versuche am Menschen. Weißt du, dort starben nicht nur Juden in den Konzentrationslagern, dort starben Kommunisten, dort starben Christen, dort starben Katholiken, dort starben katholische Priester sogar, und zwar eine ganze Menge. Gott, wo warst du? Sogar bibelgläubige Menschen, die Jesus liebten. Ich denke nur, ich habe den Film Die Zuflucht von Corrie ten Boom in 11 Städten in der DDR vorgeführt und habe gesagt, hier müssen die Leute wissen, was alles in Deutschland passierte, auf dem deutschen Boden. Und ganz besonders in diesem Film, da ist Betsy und Corrie und sie liegen dort im Bett und beten, Psalmen proklamieren, Gott und erzählen, und Betty stirbt und Corrie kommt raus und erzählt dann die Geschichte weiter. Wir haben, weißt du, und die Geschichte von Corrie ten Boom ist, wir haben anderen geholfen, das waren gute, brave Menschen, Juden versteckt, und dann kommen sie selber in Konzentrationslager, werden selber, ja, umgebracht auf Deutsch. Jedes Mal, wenn ich den Film vorführe, und ich werde nie vergessen, als ich in Halle im Auditorium in der Universität diesen Film vorführte, dann plötzlich fingen dann Leute zu weinen und sagten, das haben wir alles gar nicht gewusst. Weißt du, das ist schon schlimm, wenn du das nicht gewusst hast. Aber was ist, wenn du das durchmachen musst? Weißt du, wir erzählen, wir haben es nicht gewusst, was da alles in den KZs passierte. Aber diese Leute haben die Hölle durchgemacht. Wo war Gott, als das alles geschah? An so vielen Baustellen in meinem Leben frage ich mich selbst sogar, Gott, wo bist du, wenn ich dich brauche, wenn ich zu dir rufe, wenn es mir schlecht geht, wenn ich krank bin, wenn ich nicht mehr weiter weiß, wenn ich meine Rechnung nicht bezahlen kann. Gott, wo bist du? Wo ist Gott, wenn meine Seele schreit wie ein Hirsch nach Wasser? Wo ist Gott, wenn mein Haus brennt und abbrennt? Und das ist bei vielen Leuten passiert. Wir singen dieses schöne Kirchenlied, dass ich 1000 Zungen hätte. Bei diesem Christen brannte das Haus bis auf die Fundamente ab. Und dann steht er da und sagt, oh Gott, oh, dass ich 1000 Zungen hätte und einen 1000-fachen Mund, ich würde dich trotzdem weiter loben. Aber Gott, wo bist du, wenn sowas passiert? Wenn ich im Sterben liege, wenn bei mir alles auseinanderbricht, wenn man Schmerzen hat, wenn ich in der Gefahr bin, wenn ich sehe, jetzt steht der Tod vor mir, der Sensemann. Wo ist Gott oder wo bleibt Gott, wenn ich Angst habe? Gewiss, ich kann mich trösten, religiös trösten, aber das ist alles nur Trostpflastern. Glaubt ihr das? Wo ist Gott, wenn alles durcheinander geriet? Bruder Arthur Kutz Katz war bei uns mehrmals, ist ein Jude aus New York, und er predigte, vielleicht kann sich der eine oder andere noch erinnern, wie er hier uns erzählte, was seine ganze Familie wurde in den Konzentrationslagern ausgerottet, und er war Atheist und sagte, ich verschwöre mich gegen Gott. Gott, wo warst du? Bis Gott ihm begegnete und sagt, ich bin ein Gott der Liebe. Verstehst du das? Verstehst du das? Und er, dann hat er hier bei uns eine Predigt gehalten in der Nazi-Kirche. Weißt du, Gott hat sich gegen sein eigenes Fleisch verschworen. Er hat seinen Sohn geopfert und nicht verschont, auf dass er uns alles schenken und geben würde. Wo warst du, oh Gott, als das alles passierte? Und Arthur Katz sprach bei uns über die Zerbrochenheit an Gott. Man zerbrichst manchmal an Gott. Nicht nur Halleluja, Lob und Dank, Halleluja. Nein, du zerbrichst und scheiterst und sagst, Gott, wo bist du? Meine Familie ausgerottet, alles vernichtet, ich stehe ganz allein. Und dann sprach er, und das hat mich ergriffen und inspiriert. Und er sagte, ihr Gläubigen, ihr Christen, wir alle müssen durch das Martyrium gehen. Ich höre noch wie heute seine Stimme und seine Worte. Wir müssen alle durch die Hölle gehen. Und wir haben in der Offenbarung, dann predigte diese Geschichte, die Seelen unter dem Altar. Das ist sogar dem Sohn Gottes nicht erspart geblieben. Und dann fragt er so nebenbei, Gemeinde Jesu, ihr Christen, seid ihr bereit, diesen Weg zu gehen nach Golgatha, über Gethsemane? Seid ihr bereit, diesen Kreuzesweg, diesen Dornenweg, einfach für Gott zu leiden? Die Juden haben gelitten in den Konzentrationslagern, dort waren auch Christen dabei. Wo war Gott? Diese Frage stelle ich in den Raum, einfach provokativ, herausfordernd, zum Nachdenken. Was, wenn Beten nicht hilft? Wenn du keine Reaktion vom Himmel hörst und siehst, passiert nichts, da gehst Du kannst nicht mehr laufen, du gehst schon an den Krücken, sitzt im Rollstuhl. Wo war Gott? Und wo ist Gott? Nächste Woche predige ich genau das Gegenteil von dem, was ich heute predige. Deshalb lade ich euch ein. Aber das ist der Einstieg. Zuerst musst du wissen, die Gottesferne, um die Gottesnähe zu schätzen und zu erleben, du musst zuerst mal Hunger haben, gehungert haben, damit du weißt, wie es Essen schmeckt. Und genau das ist es. Die Gottesferne zuerst einmal erleben und dann werde ich über die offenen Fenster sprechen nächste Woche. Oder Gott will Wunder an dir wirken. Ja, aber zuerst einmal musst du ganz blank sein. Oder Gott gibt uns alles, wird eines der Themen sein. Aber zuerst nimmt er uns alles, bevor er uns alles gibt. Und eines der Themen wird nächste Woche sein, lebe furchtlos. Lebe furchtlos, mach dir keine großen Gedanken über all das, was ist. Diese Dinge, die sind da. Die Welt ist eine Hölle. Die Welt ist grausam und unbarmherzig. Und ich habe gelernt, und genau das ist, was ich hier weitergebe, ich habe gelernt, mit Widersprüchen zu leben. Ich glaube, und ich will nicht glauben, ich kann nicht glauben, und ich fasse es nicht. Bin fassungslos. Verstehst? Wenn dann höre, jemand ist an Krebs operiert worden, jemand hat das und das gehabt, und man hat gekämpft, gehalten, zusammengehalten, gelebt und Gutes getan, so wie Corrie, den Boom, und Betsy, den Boom, und die eine wird raus entlassen, kommt aus dem Gefängnis raus und der andere stirbt dort. Mit Widersprüchen zu leben, im Glauben, auch Gott gegenüber. Weißt du, kein Problem zu haben, das ist die Situation in dieser Welt. Und wir zitieren gerne diese Stelle aus dem Philipperbrief, wo Paulus sagt, ich vermag alles. Da glauben die Leute, ich kann Wunder tun, Tote auferwecken, Kranke heilen und was weiß ich, Dämonen vertreiben. Das ist nicht so in der Bibel. Ich vermag alles. Lies mal, was dort heißt. Ich vermag alles. Ich habe gelernt, beides zu haben und nicht zu haben. Zu sein und nicht zu sein. Erleben und nicht erleben. Ich habe beides gelernt. Das Leben ist eine harte Schule, vor allem das Christenleben. Eine sehr harte Schule. Ich wäre froh, ich hätte diese Predigt, die ich hier heute euch halte, früher in meinem Leben gehört als junger Christ. Weißt du, mir hat man vorgegaukelt, glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast keine Probleme. Du, da fingen die Probleme bei mir an. Da ist so viel zusammengebrochen. Und ich habe gelernt, mit Widerspruch zu leben. Weißt du, nicht nur ein einseitiges Evangelium, oh Gott wirkt Wunder und Zeichen. Das macht er, das ist er und das tut er. Aber meistens bei anderen und nicht bei mir. Lass uns ganz ehrlich sein. Ich kann für andere beten, für andere glauben. Aber wenn es bei mir, für mich das ankommt, bin ich machtlos, hilflos. Und ich habe gelernt beides, sagt Paulus. Ein kompliziertes Leben und ein einfaches Leben. Und vielleicht diese Lektion, die gerade so Arthur Katz und Corrie ten Boom und die Bubs-Familie, das durchgemacht, anderen geholfen und dann selber Niederlagen zu erleben, Pleiten zu erleben. Paulus sagt, ich habe beides gelernt, ich kann beides sein und nicht sein. Mir ist alles vollkommen egal. Verstehst du? Genau das ist es, was als Endergebnis unterm Strich rauskommt, wenn du an Gott glaubst. Mir ist alles egal. Hohes, tiefes, langes, breites, alles egal. Alles geht einmal vorbei. Alles hat einmal ein Ende. Paulus sagt, ich vermag alles. Philipper 4, Vers 11. Lies mal. Und dann wirst du nicht mehr sagen, ich vermag alles. Ich kann Wunder wirken. Ich kann, ja, segnen, fluchen. Ja, du merkst, was das Leben plötzlich ausmacht. Weißt du, es ist schön, wenn du in der Versammlung vibrierst und ausflippst. Und überschnappst. Es ist wunderbar. Halleluja. Aber dann fällst du rückwärts. Verstehst du, dann fällst du rückwärts. Lies die Bibel im Zusammenhang. Ich vermag alles. Paulus sagt hier, ich sage das nicht, weil ich Mangel habe. Denn ich habe gelernt, mir zu genügen zu lassen, wie es mir auch immer ergeht. Ich kann niedrig sein und ich kann auch hoch sein. Ich kann First Class Hotel übernachten und in einem Heuschuppen. Ich kann beides. Verstehst du? Das ist, was er hier sagt. Mir ist alles und jedes vertraut. Beides
satt sein und hungern, beides Überfluss zu haben und Mangel zu haben. Wir müssen die Bibel im Zusammenhang lesen. Nicht nur die schönen Rosinen rauspicken, ich vermag alles, Halleluja, und dann wundert sich, wenn es nichts passiert. Du bist erstaunt und entsetzt. Weißt du, wir müssen zuerst mal den Hintergrund kennen und wissen, da ist alles schwarz und dunkel und finster und Hölle und der Teufel und Widerspruch. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Und das ist das Schöne dabei am Evangelium. Gott gibt uns Kraft in schwierigen Stunden. Halleluja. Gott gibt uns Kraft, wenn du auf dem Operationstisch liegst und er hält unsere Hand. Weißt du, Gott hilft uns, wenn wir im Sterben liegen und plötzlich dein Bewusstsein ist weg. Verstehst du, bin ich irgendwo anders. Bin ich mehr hier. Und das ist gut, dass es Gott so gemacht hat. Nicht das Sterben ist das Schlimmste, die Angst vor dem Sterben. Das Sterben geht ganz einfach. Ich vermag alles. Lies die Bibel im Zusammenhang und nicht einseitig. Dann kannst du, Bruder, Schwester, mit Widersprüchen leben. Und das müssen wir, leider. Und ich vergesse nicht, als Richard Wurmbrand hier bei uns war und ich bringe ihn zum Flughafen hier nach Tegel und wir unterhalten uns unterwegs über Christen. Christen unterhalten sich über Christen, natürlich. Das haben wir auch gemacht. Wir unterhalten uns über Christen und Richard Wurmbrand war 14 Jahre in rumänische Gefängnisse, einzelhaft. Und was auch immer dazu gehörte, Gehirnwäsche, nicht schlafen zu können, nachts geweckt zu werden, alle paar Stunden. So, und wir unterhielten uns und ich höre noch wie heute, wie Richard Wurmbrand sagte, ja, die Christen, die Christen müssen lernen, mit Schwierigkeiten zu leben, mit vielen ungelösten Problemen, erzählte mir so und so weiter. Und sogar an Gott zu verzweifeln, das müssen wir lernen. Solange du nicht an Gott gezweifelt hast, kannst du an Gott auch gar nicht glauben. Das ist nur so nebenbei. Und oft wird man damit nicht fertig, mit diesen vielen Dingen. Und dann winkte so, wie der Richard war, so groß, winkte mit der Hand. Und sehe ich noch heute, und dann sagte, weißt du, viele Christen sind noch im Kindergarten. Viele Christen sind noch im Kindergarten, sie sind dumm und haben keine Ahnung vom Leben. Viele Christen sind noch im Kindergarten. Das habe ich irgendwo mir so im Hinterohr festgehalten. Viele Christen sind im frommen Kindergarten. Glaub an den Herrn Jesus Christus und du hast Sieg, du hast Heilung, du hast Gesundheit. Wir müssen aus dem Kindergarten rauskommen, in die erste Klasse eingeschult werden, Oberstufe und dann Uni. Verstehst du? Das ist es. Aus dem Kindergarten, frommen, religiösen Kindergarten rauskommen. Das wahre Christenleben ist kein Spaziergang, Brüder, Schwestern. Kein Spaziergang. Wenn du spazieren gehst, geh auf die, unter den Linden, dort kannst du flanieren. Weißt du, das ist kein Spaziergang. Wenn du dein Auschwitz, jeder hat sein persönliches Auschwitz irgendwo. Wenn du dein Auschwitz durchmachst, durchgehst, durchlebst. Gott, wo bist du? Aber das Schöne dabei ist, was ich gesehen und gehört haben und festgestellt haben, die schönsten Lieder, Melodien und so weiter und Gedanken sind gerade in solchen Tiefen entstanden, wo nichts mehr lief. Weißt du, komm aus dem Kindergarten, diesem frommen, religiösen Kindergarten raus, in dem so viele Christen drinstecken, so scheinheilig, so fromm. Ach, der Heiland ist gut, wir beten, der Herr macht es schon. Aber was ist, wenn der Herr nicht macht? Ich stelle es in den Raum nur. Weißt du, da wirst du mit anderen Wassern gewaschen und gesalbt und geölt. Dann bist du nicht mehr im christlichen Kindergarten, wenn diese Dinge nicht passiert. So wie Paulus, plötzlich kann ich vermag, das ist möglich. Weißt du, wenn du auf dem Operationstisch liegst oder sonst wo irgendwo im Dschungel, im Wildnis bist, im Tal der Todesschatten, Psalm 23. Weißt du, wir denken, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Aber der Psalmist schreibt weiter, wo er durch muss. Durch Tal der Todesschatten. Weißt du, dann bist du in der Oberstufe. Wenn du unten durch musst, dann verstehst du plötzlich alles Deutsch. Ja, in deiner Muttersprache. Verstehst du in Deutsch? Deutsch ist eine schwere Sprache, glaub mir das. Aber du verstehst plötzlich Deutsch, was im Klartext gesagt wird, was der Herr dir wirklich sagen will. Halt aus, mein Kind. Bleib treu. Ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Weißt du, das bist du. Wenn du allen möglichen Schwierigkeiten konfrontiert wirst. Und wir haben hier unter uns, lass uns anders sprechen, so viele KZ-Überlebende. Viele von uns haben Auschwitz überlebt, obwohl sie gar nicht in Auschwitz gewesen sind, aber sie haben ihr Auschwitz hinter sich. Verzweifelt, verzagt, entmutigt, zur Schnecke gemacht, fertig gemacht worden. Weißt du, ein Überlebender aus Auschwitz, ich glaube Warschauer Ghetto, dort war dieser Spruch und dieser Mensch schrieb, ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht fühle. Ich glaube auch an Gott, auch wenn er schweigt. Und das kann nur einer sagen, der unten im Keller war, im Bunker. Ich glaube an die Sonne, auch wenn sie nicht scheint. Glaubst du an Gott? Und das ist die Frage. Ja, ihr glaubt, die Teufel glauben es auch. Glaubst du an Gott, wenn er schweigt? So wie dieser Mensch im Warschauer Ghetto. Glaubst du an die Sonne, an die Liebe, an das Gute? An Gott? Glaubst du an die Bibel? Obwohl das, was da drin steht, für dich gar nicht gilt und gar nicht passiert, so Fremdwörter sind in Deutsch, Martin Luther Deutsch. Du kannst gar nicht glauben, was da drin steht. Was du erlebst, das widerspricht sich gegen dem, was hier drin steht. Genau das Gegenteil. Ich vertraue, ich glaube, ich rede, ich tue. Und ich ernte nur Distel und Dornen. Weißt du, dann sagst du, bei mir stimmt das alles nicht. Entweder bin ich falsch gewickelt oder habe ich die Bibel nicht verstanden, aber das ist genau das Gegenteil, erlebe ich. Und genau das ist, was Gott uns heute Morgen zeigen möchte. Brüder und Schwestern, wir müssen lernen, mit dem Gegenteil zu leben, mit Widersprüchen zu leben, mit Hindernissen zu leben. Glaubst du immer noch an Gott? Das ist, was der Teufel erreichen will. Der Teufel kommt zu dir und sagt, glaubst du wirklich noch an Gott? Der dir dein Haus abbrennen lässt, deine Rinder und Viecher stehlen lässt, beim Hiob, denk an diese Geschichte, und du voller Schmerz und Geschwüre bist, und kein Arzt kann dir helfen, dann kommt die Frau, komm, sag doch deinem Gott ab. Glaubst du immer noch an Gott, Bruder Hiob, Schwester Hiob? Glaubst du immer noch an Gott, wenn er dich verhungern lässt, wenn er dich leiden lässt, wenn er dich hängen lässt? Glaubst du immer noch an Gott, wenn er dich nicht rausholt und befreit aus dem Ofen des Elends und er wird sogar noch 7-mal heißer? Glaubst du immer noch an Gott? Wenn die Löwen gierig nach dir greifen, glaubst du immer noch an Gott? Wenn du siechen musst? Du, das sind Fragen, die ein echter Christ stellt. So Kindergartenchristen stellen diese Fragen nicht. Die spielen mit dem Sandkasten und sagen, Gott ist gut, Halleluja. Preis dem Herrn. Glaubst du immer noch an Gott, wenn du Martyrium durchleiden musst? Glaubst du immer noch an Gott, an einem gnädigen, barmherzigen, gütigen Gott? Wenn er dich unten durchgehen lässt, glaubst du immer noch an einen himmlischen Vater, der für dich sorgt, wo du verkümmerst und ja Traurigkeit durchmachen musst? Wir Menschen müssen mit dem Schweigen Gottes fertig werden. So sind wir keine Christen. Wahre Christen müssen mit dem Schweigen Gottes fertig werden. Weißt du, es ist schlimmer. Das Schlimmste, was passieren kann, wenn Gott dir nicht antwortet und du fragst, was ist mit mir falsch? Und du fastest, du betest, du gibst, du opferst, du gibst den letzten Cent. Und er verbirgt sein Angesicht vor dir. Will von dir gar nichts wissen. Schrecklich. Pastor, was sagst du denn da? Was predigst du? Weißt du, du möchtest lieber so gelupft werden, gehoben werden, aufspringen und sagen, Halleluja, Lob und Dank, Gott ist gut. Aber das erlebst du tagtäglich, wenn ich die Seelsorgegeschichten mir anhöre, die ich so im Dienst meines Lebens, in den Jahren des meines Lebens erlebt habe. Da fragt man sich, Gott, wo bist du gewesen, als ich dich brauchte? Und ich sag dir, wo Gott gewesen ist. Am Kreuz ist er gehängt. Wir haben hier so ein Bild, das sieht man nicht so deutlich. Aber da ist der große Berg. Und da hängt der Gekreuzigte. Dort ist Gott gestorben. Ja. Dort hat Gott alles zugelassen. Er hat es nicht verhindert, dass sein geliebter Sohn, sein einziger Sohn, dort am Holz hängt. Da bricht alles zusammen, wenn du dann denkst, Gott hat es zugelassen aus Liebe. Ja, aus Liebe vielleicht zu dir und zu mir. Weißt du, wir sind fromm. Aber das musste der Mann durchleiten. War auch ein Mensch aus Fleisch und Blut. So ist, wie wir Gott vorstellen müssen. So wie Gott existiert. Wo bist du gewesen? Und das verstehen viele Christen vom Kindergarten noch nicht. Vom frommen Kindergarten nicht. Gott, wie kannst du das? Wie hast du das zugelassen? Warum hast du dich nicht verhindert? Der hat dreimal gefleht. Vater, Vater, Vater. Und es ist nichts passiert. Das lernst du viel später in der Nachfolge, warum das passiert ist, warum das geschehen ist. Das lernst du, wenn du selbst auf Golgatha gewesen bist. Und dann merkst du plötzlich, was Golgatha wirklich bedeutet. Lasten verschwinden auf Golgatha, ist mir alles egal. Ich kann noch schlimmer sagen. Mir ist alles egal. Nach Auschwitz, nach der Wüste, nach dem Ofen, nach der Löwengrube. Ja, da ist mir alles egal. Ich bin im göttlichen Klassenzimmer und dann lerne ich jetzt plötzlich ganz was anderes. Ich lerne in der Verzweiflung, dass Gott so stark ist. Und als Jesus ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Erst als er diese Verlassenheit durchlebte und sein Leben aushauchte, da verdunkelte sich die Sonne, da bebte die Erde, da taten sich die Gräber auf. Da passierte das Große, da hat sich der Himmel bekannt, nachdem er tot war. Und ich sage dir ein Geheimnis, nach jeder Kreuzigung gibt es eine Auferstehung. Nach jeder Kreuzigung gibt es eine Auferstehung. Wenn du mit diesen Gegensätzen fertig geworden bist, nach der großen Depression, gibt es Pfingsten, gibt es Ausgießung des Heiligen Geistes. Zuerst verstecken sie sich aus Angst vor den Juden. Wenn die Gegensätze verarbeitet sind, und wir Geschwister, wir können Sieg haben, jetzt hier auf der Stelle, wenn wir die Gegensätze verarbeiten können. Ja, Herr, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und was du geplant hast, was du vorgesehen hast, was du in mein Leben hineingeschickt hast. Mir geschehe, ich nehme alles, danke und dankbar. Yes, Lord. So wie dieser eine dort auf seinem Grabstein schreiben ließ. Yes, Lord. Ja, Herr, mir geschehe. Dann ist ein Problem gelöst. Dann beginnt ein neuer Tag. Dann beginnt etwas ganz Neues. Wenn du die Abwesenheit Gottes erlebt hast, Corrie ten Boom wurde ein großer Segen für die Menschen draußen. Sie hat erzählt, wie Gott treu ist, wie Gott gut ist, wie Gott einen durchhält, durchträgt, durchführt, stärkt und was auch immer ist. Gott schaut weg. Und ich sage dir auch, warum Gott wegschaut. Denn wir sind jetzt in der Oberstufe, nicht mehr im Kindergarten, religiösen, frommen Kindergarten. Jetzt sind wir in der Oberklasse. Mittelschule oder wo auch immer. Weißt du, Gott schaut weg, um uns Menschen die Freiheit zu überlassen. Uns in die Freiheit zu bringen. Gott schaut weg, damit du und ich uns selbst verwirklichen können. Warum und was passiert, wenn Gott manchmal unsere Gebete nicht erhört? Gott schaut weg, damit du jetzt weiter wurschtelst, weiter arbeitest, weiter kämpfst, weiter betest und weitermachst. Und jetzt sagst du, gut, es gibt keinen Gott, jetzt muss ich etwas tun. Ich erhöre jetzt meine Gebete selbst. Nur als Beispiel. Jetzt muss ich hingehen, jetzt muss ich sagen, weißt du, ich habe geglaubt, der Herr macht die Türen auf. Jetzt muss ich die Türklinke in die Hand nehmen. Ja. Jetzt, Gott schaut weg, damit ich mir selber helfe. Damit ich mich selbst versorge. Damit ich mir selbst diene. Verstehst du, warum Gott wegschaut? Gott lässt jetzt. Guck mal. Wenn du ein kleines Kind bist, noch im Kindergarten bist, das macht Mama und Papa alles. Aber jetzt musst du selber kämpfen und ringen. Mein Thema ist, wenn Beten nichts mehr hilft, weißt du, dann will Gott was ganz was anderes für unser Leben. Wenn es Beten nicht mehr hilft, dass du selbst die Dinge in die Hand nimmst, an den Flug nicht stellst, die Hand nicht zurückziehst, auch wenn es schwer wird. Damit etwas passiert, dass wir aufwachen, das ist nämlich, was Gott will, wenn er mal wegschaut und sich wegwendet und Dinge zulässt. Damit wir uns auf uns selbst besinnen, auf unsere Kräfte. Hier drin, das Reich Gottes ist inwendig in uns, ihr Lieben. Damit wir von den Menschen wegschauen, von den Äußerlichkeiten wegschauen. Das ist, was Gott will. Wenn er wegschaut, dann schaust du nicht mehr auf die Nachbarin und Nachbarn und Freunde und Bekannten. Dann schaust du nur noch auf dich selbst. Was kann ich hier tun? Pfeife auf alle Nachbarn. Pfeife auf alle Christen. Pfeife auf alle Gemeinden. Ich schaue nur auf den Herrn. Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Verstehst du? Wir müssen manchmal von Menschen erschüttert werden, damit wir uns an Gott noch viel fester festhalten und selbstbewusst werden. Und diese Selbstkräfte entwickeln. Dass wir uns auf unsere eigenen Füße stellen. Und Gott schaut manchmal weg, damit das Gute in unserem Leben ausreift. In dir steckt so viel Gutes. Halleluja. Und dass das alles, was in dir drin steckt, alles rauskommt, dass du dich outest, endlich Mund aufmachst und widersprichst und widerstehst der Sache und dein Leben anfängt Frucht zu tragen. Deshalb schaut Gott weg. Weißt du, wie Früchte entstehen oder reifen? Das Wasser hört auf. Verstehst du, es regnet nicht mehr im Herbst. Und es wird alles trockener, weniger. Die Blätter werden gelb und jetzt reifen die Früchte. Nachdem man nicht mehr immer von den Wurzeln versorgt wird, nicht immer von unten neue Kraft schöpft. Jetzt reifst du da unter der Sonne Gottes. Gott schaut weg, damit wir innen drin stark werden. Uns besinnen auf die Gnade Gottes. Widerstandskräfte aktivieren, uns entwickeln und diese Kräfte freisetzen. Gott lässt uns hängen, damit wir endlich mal unseren Teil tun. Ja, in aller Liebe. Das macht alles der Herr. Weißt du, das ist schön. Der macht es wirklich. Aber er sagt, mein Bruder, machst du das auch? Mach das. Damit wir endlich mal aus dem frommen, religiösen Kindergarten rauskommen. Hier während deiner Kinderstundenmitarbeiter-Tagung in Berlin in einer großen charismatischen Gemeinde. Da ist Folgendes passiert. Da sitzen lauter Mitarbeiter, Gemeinde, Reichsgottes-Mitarbeiter von verschiedenen Gemeinden für die Kinder das Evangelium predigen. Und dann plötzlich bekommt eine Schwester eine Vision. Ich sehe den Raum voller Kinderwagen wegen. Voller Kinderwegen. Oh, Halleluja! Schreien da welche Leute da hinten. Verstehst du? Und dann sagt die Schwester, aber ich sehe, in diesen Kinderwegen sitzen Leute, erwachsene Leute, Füße hängen raus, die passen gar nicht rein in den Kinderwagen. Und die wollen immer nur geschaukelt und geschunkelt werden. Und genau das ist, Gott will uns erlösen von Kinderwagen und Kindergarten. Dass wir auf unsere eigenen Füße stehen und uns nicht immer schunkeln. Halleluja, Halleluja, Lob und Dank, preis dem Herrn. Ja, Gott lässt uns hängen, damit wir unsere Wahrnehmung entwickeln und sagen, ja, was kann ich hier tun? Not lehrt beten, Not lehrt handeln, Not lehrt glauben, Not lehrt Gott verstehen. Ich muss das Böse bewältigen, meine Untugend ablegen. Weißt du, so viele Fromme, die sagen, Pastor, bet mit mir, leg mir die Hände auf, damit ich befreit werde von dem und dem und dem. Mein erster Gottesdienst in der Hochschule der Künste werde ich nie vergessen. Da steht hier eine Schlange von Leuten, die ersten zwei, denen ich die Hände auflegen will und beten will, sagte, Pastor, bete, dass ich frei werde von dem und dem. Und ich sagte, von was willst du frei werden? Von meinen Untugenden. Habe ich gesagt, was? Wie viel Dämonen? Dann sagte er, ich habe so und so viele Dämonen. Das ist eine liebe Zeit. Glaube ich, 13, 15 Dämonen hat er mir da aufgezählt, während ich für den beten will. Aber ich sage, jetzt warte, bis ich mit der Reihe fertig bin, dann komme ich zu dir. Und dann kam ich wieder zu denen zurück. Diese Untugenden. Weißt du, ich nasche zu viel. Ich rauche. Oder was weiß ich. Habe ich gesagt, dafür bete ich nicht, da musst du selber was tun. Die Zuckerdose rausschmeißen. Oder die Bonbons. Und die Zigaretten in den Müll werfen. Das sind die Untugenden. Und dann habe ich die Bibelstelle vorgelesen. So leget nun ab. Aber bete. Weißt du, die meisten werden nie frei. Die meisten werden nie glücklich. Die meisten werden nie reif, weil sie immer durchgeschüttelt werden wollen. Das tut so gut. In Stuttgart als Pastor, ein Schwuler kam in meine Gottesdienste eine ganze Weile. Und der war ständig, wenn ich Altarruf machte, war er immer vorne. Und dann habe ich gesagt, Bruder, was ist mit dir los? Ja, weißt du, das tut mir so gut, wenn du mich durchschüttelst. Und du glaubst gar nicht, wie viele Schwule und Lesben oft in den christlichen Kreisen sind, denen es wohl tut, durchgeschüttelt zu werden. Aber du sollst lernen, selber auf deine eigenen Füße zu stehen. Denn am Schluss habe ich gar nicht für die Leute gebetet, weil ich gedacht habe, vielleicht ist er auch ein Schwuler, will nur durchgeschüttelt werden. Dann habe ich andere Leute hingeschickt, die sollen da die Hände auflegen und beten. Ja, damit sie endlich mal auf ihre eigenen Füße stehen. Du solltest von Gott die Wegweisung bekommen, was du selber lösen kannst. Es gibt Dinge, die du nicht lösen kannst. Die macht der liebe Gott. Aber das, was du kannst, solltest du tun. Du brauchst nicht immer Vorsänger und Vorbeter. Gott will nicht immer aus dem Jenseits zu dir was rüberfunken und ja etwas hineinreden in dein Leben. Nein, er will dich auch nicht von drüben versorgen. Nein, er will, dass du endlich selber was machst, selber einen Garten anlegst und nicht immer auf die humanitäre Hilfe wartest. Mach selber was. Pflanz selber was an. Weißt du, was der Herr in der Bibel den Menschen als Auftrag gegeben hat? Macht euch die Erde untertan und herrscht darüber. Das ist unser Auftrag. Gott will uns aus diesem frommen Kindergarten befreien. Das ist unser Ägypten, weißt du, alles wunderbar. Oh, unser Josef, der hat Brot, die Fülle. So sind sie runtergekommen. Aber jetzt plötzlich haben sie Sklavendienste verrichten müssen in Ägypten und auf eigene Füße stehen, eigene Erfahrungen machen mit dem allmächtigen Gott. Und ich sage dir ein Geheimnis, Selbsterfahrung ist die beste Erfahrung. Wenn du mal deine Finger verbrannt hast, wirst du die Platte nie mehr berühren. Wirst du großen Bogen und Abstand machen. Das sind bleibende Erfahrungen, was du selbst gemacht hast. Gott will seine Macht, seine Stärke an deinem Leben offenbaren und teilen. Er sagt, weißt du, du sollst meine Allmacht erleben, aber du erlebst die Allmacht Gottes nur, wenn du die Ohnmacht Gottes erlebst, zuerst einmal in deinem Leben. Deine Ohnmacht, dein Minus, dein Manko. Weißt du, diese ganzen Zulassungen Gottes, Gott lässt Dinge zu, damit wir die Herrlichkeit Gottes erfahren und merken, Mensch, ich kann das auch mit Gottes Hilfe, mit Gottes Beistand. Tu, das funktioniert, das klappt. Halleluja. Weißt du, wenn du nicht ins Wasser geschmissen wirst, du wirst nie schwimmen lernen. Wenn du deinem Schicksal nicht überlassen wirst, wirst du nie etwas unternehmen. Du wirst immer wieder sagen, Vater, mach du das, mach du das. Und wir haben unseren Kindern gelehrt und wir haben angefangen, Taschengeld zu geben. Warum? Die müssen sich Geld einteilen, das ist ihr Geld. Die müssen haushalten lernen. Und wer das nicht gelernt hat, der kann später auch nicht haushalten. Christen müssen lernen, den Zehnten zu geben, damit sie lernen, zu haushalten später. Mit ihren Finanzen, mit ihren Kräften. Wer niemals was sagt und sogar was Falsches sagt, der lernt nie was zu sprechen. Zuerst muss nur babbeln und, ja, stottern. Wer nicht kämpft, der wird nie siegen. Der wird auch nie von Siege berichten. Der wird immer von Berichten erzählen, was in Afrika passiert, in Asien passiert, dort passiert und dort passiert. Gott hat für unser Leben einen Plan, meine Lieben. Und zwar für alles, was er tut, auch was, wenn er es mal nicht tut. Verstehst du das? Unser Leben hat eine Bestimmung. Und wir sollen unser Teil tun. Und wenn wir unser Teil getan haben, dann wird Gott das Übrige machen. Halleluja. Gott wird das Übrige machen. Dann wird wieder die Sonne kommen. Nachdem wir unsere Lektionen gelernt haben, die Welt verstanden haben. Durch das Schweigen Gottes wird man den Ruf Gottes plötzlich ganz anders hören. Und man wird weiter glauben. Obwohl du gezweifelt hast, die Welt nicht verstanden hast, du wirst nach dieser Krise, nach dieser Dunkelheit, nach diesem Ghetto eingesperrt sein. Du wirst sehen, oh die Sonne. Da wirst du dich viel mehr über die Sonne freuen und jubeln und jauchzen. Der Teufel versucht alles Mögliche in den Weg zu stellen, zu legen, damit du ja nicht weiter glaubst. Damit du weiter an Gott zweifelst. Und er erlaubt das, dass du an Gott zweifelst. Wo ist dein Gott? Ja, guck mal. Du hast brav und treu den Zehnten jahrelang gegeben. Wo ist das alles geblieben? Wenn du an Gott weiter zweifelst, du tust das die Arbeit Satans. Verstehst du, das will der Satan. Ja, das ist wirklich wahr. Er hat wirklich, ich erlebe das. Und ich erfahre, dass alles nicht passiert. Aber genau das will der Teufel erreichen. Dass du zweifelst und verzweifelst. Ich glaube an die Sonne, auch wenn ich sie nicht sehe. Ich glaube an die Liebe, auch wenn ich sie nicht spüre. Ich glaube an Gott, auch wenn er noch so abwesend ist und noch so weit weg. Wo ist Gott, wenn ich ihn brauche? Abwesend. Aber in dieser Gottesabwesenheit lernst du am allermeisten. Glaub mir das. Du wirst nicht verstehen, aber trotzdem. Weißt du, da lernst du Fischen. Dann lernst du plötzlich, wie man einen Angelhaken macht und wie man einen Regenwurm sucht und Regenwurm ranhängt und wie man wartet, bis Fische kommen. Natürlich, wir sind gewöhnt, mit Konserven abgespeist zu werden. Das ist wunderbar. Weißt du, wenn Beten nicht mehr hilft, dann kann die Gebetserhörung dich zu etwas, oder die Nichterhörung kann dich zu etwas zwingen. Ich muss jetzt auf die Jagd gehen. Ich muss jetzt Pilze sammeln. Ich muss jetzt etwas unternehmen. Verstehst du? Da werden unsere inneren Kräfte aktiviert und wir merken, Gott ist kein Automat und keine Suppenküche. Weißt du, wenn wir plötzlich das erleben, diese Nachteile, diese Widersprüche und sagen, Gott, danke, ich habe etwas gelernt durch diese Krise. Und Krisen sind Schulen Gottes. Das ist dann die dritte Oberstufe. Die Krisen. Viele Gebete werden nicht erhört, weil wir falsche Vorstellungen von Gott haben, falsche Erwartungen, den Plan Gottes nicht einsehen, nicht verstehen. Das haben die Juden gehabt. Deshalb sind sie in die Irre gegangen. Deshalb sind sie zerstreut worden. Wir haben geglaubt, wir haben gehofft, er würde Israel aufrichten. Und was ist? Der hängt am Kreuz. Der Messias, der Heiland der Welt, der Erlöser, der hängt am Kreuz. Wir haben falsche Vorstellungen. Ich denke nur an die Mutter von Zebedäus, Söhnen. Oh Meister, ich hab dich lieb. Lass meinen Buben einen links sitzen und den anderen rechts in deinem Reich. Was sagt Jesus? Du Frau, du weißt gar nicht, was du bittest. Lass einen links und den anderen rechts sitzen. Lass einen innen und den anderen Außenminister sein. Das steht mir nicht zu. Das hat jeder selbst in seiner Hand, wo er sitzen wird. Wie fleißig er ist, wie eifrig er ist, wie hingegeben er ist, wie gläubig er ist, wie zerbrochen er wurde. Weißt du, viele Leute haben so ganz falsche Vorstellungen. Ich kenne diese Pappenheimer. Da werde ich nie vergessen, ich bin belästigt worden von einem Mann ständig in meinen Gottesdiensten, überall, wo ich Konferenzen, Gottesdienste hielt, dann plötzlich platzt er rein, glaubt ihr an Wunder? Er sagt, freilich glaube ich an Wunder. Dann steht er mit seinem Akkordeon vor meiner Haustür zu Hause, macht Freiversammlungen, singt und so weiter. Pastor, glaubst du an Wunder? Er sagt, ja, ich glaube an Wunder. Ja, was für Wunder brauchst du? Dass der liebe Gott mir die dritten Zähne wachsen lässt. Du, der ist mir auf die Nerven gegangen, der gute Mann. Glaubst du an Wunder? Er hat gesagt, ja. Und als ich wusste nicht mehr, was ich tun soll, um den Mann abzuwimmeln. Er hat gesagt, ja, ich glaube an Wunder. Gott kann dir nicht nur den dritten, der kann die vierten und die fünften Zähne schenken und wachsen lassen. Weißt du, der sollte zum Zahnarzt gehen. Sich die Zähne ziehen lassen, eine Prothese einbauen lassen und so weiter. Das wäre so einfach. Aber nein, da geht er den anderen Leuten auf die Nerven, geht der Gemeinde auf die Nerven, versucht Christen zu verwirren, zu beunruhigen. Glaubst du an Wunder? Ja, ich glaube an Wunder. Wenn ich es brauche, wenn es nötig ist, wenn kein Zahnarzt weit und breit ist, dann kann es sein, dass ich so ein Gebiss bekomme, dass ich sogar Steine fressen kann. Entschuldigung. Aber ich brauche das nicht hier. Oder jemand kam und sagt, Pastor, wir brauchen Geld, wir wollen Reich Gottes bauen. Das kann nicht so lange hier in diesem Raum passiert. Da kommt jemand und, Pastor, wir müssen an Zeichen und Wunder glauben. Kannst du mitbeten und mitglauben, dass wir den Lotto gewinnen? Ja, ich kann schon beten und glauben, aber ob du das glauben kannst und der liebe Gott das glaubt und der Teufel das glaubt und die Spielgesellschaft glaubt, verstehst du? Ja, was könnten wir da machen, wenn wir 1 Million im Lotto gewinnen würden oder vielleicht sogar noch 17 Millionen kriegen würden, was manchmal so Checkpoints sind. Verstehst du? Ja. Aber so sind die Leute. So sind die Menschen. Und deshalb wundern sie sich, unerhörte Gebete. Du musst fragen, weißt du, Gott erhört Gebete, und zwar alle Gebete, die von dem Himmel kommen. Alle Bitten habt ihr von ihm. Die Frage ist, von wem hast du die Bitte? Von deinen Bedürfnissen? Von der Reklame draußen, von der Straße oder aus dem Briefkasten. Von wo hast du die Bitte? Oh Herr, ich bräuchte jetzt einen neuen Anzug, neues Dings, neues das und so weiter. Ja, geh und kauf's. Aber weißt du, du denkst, dass der liebe Gott dir alles nachschmeißt und so weiter, im Lotto gewinnen lassen. In aller Liebe. Weißt du, Gott will stets das Beste, aber er gibt die Bitten. Und wenn du in seinem Willen bittest und das bittest, was Gott dir ins Herz legt, das wird erhört, garantiert. Da stehe ich gerade. Und wenn Gott dir eine Bitte gibt, dass du in Lotto gewinnen solltest, dann wird er diese Bitte dir vom Himmel schenken. Und da wirst du nur ein Stoßgebet sagen und schon ein Sechser. Wenn du es brauchst. Weißt du, wir verwechseln unsere Wünsche, unsere Bedürfnisse mit dem Willen Gottes. Und ich muss dir eines sagen, die nicht erhörten Gebete, ich habe eine ganze Menge, ganzen Sack voll nicht erhörten Gebete. Weißt du, was die nicht erhörten Gebete machen? Mich demütig. Manchmal bete ich mit Leuten, Herr, heile ihn, berühre ihn, lass ein Zeichen und Wunder an meinem Bruder und meiner Schwester geschehen. Und dann spricht der Heilige Geist zu mir. Und Johannes, wie sieht's bei dir? Mit Allergie. Verstehst du, wie sieht's mit dir? Mit dem und jenem. Und dann werde ich ganz tief unten. Weißt du? Dann weiß ich, was für ein Kampf es ist, gegen Allergie, gegen was weiß ich, zu kämpfen. Und wie sieht's bei dir aus? Du kannst gut für andere beten, die weit weg sind. Aber wie sieht's bei dir aus? Und dann werde ich still, Herr, dein Wille geschehe. Verstehst du? Ich weiß, wovon ich spreche. Dein Wille geschehe. Und ich weiß, wie hart es ist, wenn du Geschwür hast, wenn du kratzt und beißt und was weiß ich, wenn du nicht vorwärts, mit dir nicht vorwärts geht, dann wirst du so recht nüchtern, sachlich, objektiv, bescheiden. Herr, dein Wille geschehe. Mir geschehe, wie du gesagt hast, was du geplant hast. Du bist ein Kind Gottes. Du weißt, ich habe alles getan, was ich tun konnte. Und mir geht dennoch schief. Und dann sagst du, dennoch, Herr, bleibe ich an dir, egal was. Eine ganz tolle Predigt habe ich in Augsburg erlebt, da war ich noch kein Pastor. Und da sitze ich im Gottesdienst und wir waren in einer Gemeinde. Da ist die Pastorenfrau gestorben und drei Waisenkinder sind übrig geblieben. Der Mann war noch ziemlich jung und dergleichen. Und hat selbst die Predigt am Sonntagmorgen dann gehalten. Die Gemeinde war in Tränen gerührt. Er sagte, ist ein schwerer Gang, schwerer Weg, was ich hier tue. Ich predige dennoch weiter. Und seine Botschaft war, dennoch bleibe ich stets bei dir, oh Herr, auch wenn du mir jetzt die Mutter für meine Kinder genommen hast. Junge Kinder, noch kleine Kinder, noch nicht einmal in die Schule gingen diese Kinder. Herr, du bist grausam. Aber dennoch bleibe ich stets bei dir. Und ist heute noch irgendwo Pastor in Memmingen, unten in Süddeutschland. Und das hat mir Mut gemacht, sich nicht auffallen zu lassen, was passiert und was nicht passiert. Wir machen weiter. Die Sache ist dein, Herr Jesus Christus. Das ist die Sache, an der wir stehen. Dennoch steht es an dir. Weißt du, du weißt, Gott ist da. Und du weißt du, Gott hilft. Aber er ist nicht unser Manager und Dienstleistender und dergleichen. Nein, er zeigt uns, vertraue mir, geh mit mir, hoffe auf mich und ich werde es recht machen. Und denen, die Gott lieben, die Frage ist, liebst du Gott? Weißt du, und das zeigt sich in so Krisensituationen. Ja, sag doch deinem Gott ab, das bringt sowieso nichts. Liebst du den Herrn? Die Gott lieben, heißt es. Denen dient alles zum Besten. Und die sind wie die Sonne, die aufgeht in Gerechtigkeit. Die Gott lieben. Liebe Gott. Einfach, du bist grausam. Du lässt mich sterben. Aber ich liebe dich trotzdem. Du lässt mich am Kreuz hängen und holst mich nicht runter. Die Verbindung mit Gott ist das Wichtigste. Die Verbindung mit Gott. Wenn du diese Verbindung mit dem Himmel hast, es wird alles recht werden. Du kommst über das Tal hinweg und du wirst merken plötzlich, ja, ist alles in Ordnung. Ich werde nicht vergessen, wir sind mal in der Wilhelma im Zoo in Stuttgart und dann stehen wir von so Affenkäfig. Ich war gerne so bei den Affen, ich mag Affen. Weiß ich nicht warum. Aber die sind nette Tierchen. Und dann steht so Mutter mit ihrem Kind und das Kind schaut ganz aufgeregt diesen Affen zu, wie sie da rumturnen und so weiter. Und dann plötzlich sagt das Kind zu Mama, Mama, aber beten können die nicht, die Affen. Die können nicht beten, die können rumturnen und kraxeln und klettern und so weiter. Das war so, aber beten können sie nicht. Beten kann nur der Mensch. Beten kann nur der Mensch, du und ich. Ein Kennzeichen der Menschenwürde ist, dass er beten kann. Herr, ich bete weiter. Ich danke dir weiter. Ich lobe dich weiter. Hier, wir haben gestern von der Seele gehabt. Lobe den Herrn, meine Seele und alles, was in mir ist, deinen hochheiligen Namen. Lobe den Herrn, verstehst du? Der dich mit Gnade krönt, der sich deiner erbarmt, der dich wieder heilt, der dich wieder herstellt, der Wunder an dir wirkt. Beten, das ist etwas Universelles. Natürlich, wenn ich bete, und ich sage dir auch die Wahrheit, ich bin so ein Mensch, wenn ich bete, dann denke ich manchmal, das Beten hat sowieso nichts gebracht, das ist nur Psychologie. Verstehst? Du redest dir nur was ein. Oder du weißt alles, was so alles kommt. Das ist nur so einreden, du machst dir was vor. Aber echtes Beten ist Beten. Du weißt gar nicht, war ich jetzt der das gemacht hat, oder war das der liebe Gott? Oder der Doktor? Oder das Amt? Verstehst du? Ich weiß gar nicht. Da stehst du da und weißt nicht, durch was es passiert. Das sind andere Menschen, die dann in den Weg getreten sind und dir geholfen haben, die beigestanden sind. Ist vollkommen egal. Gott benutzt Mittel und Mittelchen, um uns beizustehen, auf welche Art auch immer. Und am Schluss, ja, das habe ich selber gemacht. Das, ja, war kein Pastor weit und breit und keine Gemeinde und keine Christen. Ja, und doch. Wir haben einen Fall gehabt in unserem persönlichen Leben. Da konnte ich nicht mehr beten. An Gott gezweifelt, weil eine Laus über meine Leber gelaufen ist. Aus irgendwelchen Gründen. Ich konnte an Gott nicht mehr glauben. Ich habe meine Kinder am Tisch das Tischgebet sprechen lassen. Weil ich habe gedacht, komm, das ist alles nur Heuchelei, was du da machst. Ich glaube an Gott, den Allmächtigen, aber ich, der Gerichtsvollzieher, steht vor der Tür. Und ich kann meine Rechnung nicht bezahlen. 4.000 D-Mark waren damals sehr, sehr viel Geld. Wir haben die Küche eingebaut und was so alles passiert ist und so weiter. Und ich habe Geld erwartet und das Geld nicht bekommen durch die Kaution. Und jetzt kommt der Handwerker und sagt, ich möchte mein Geld haben. Und ich sage, lieber Gott, guck mal, ich bete schon und ich habe alles gemacht. Und ich kriege nicht das Wunder hin. Das klappt nicht mit dem Wunder. Und dann schickt er erste Mahnung, zweite Mahnung. Und jetzt sagt er, wenn Sie nicht zahlen, diese 4.000 D-Mark, dann kommt Inkassofirma und holt es. Und ich bete und so weiter. Und ich konnte nicht mehr beten. Ich habe Gott nicht mehr zugetraut. Ich habe gesagt, lieber Gott, warum lässt du mir das zu? Ich diene noch die Treue, ich predige auf der Straße, ich proklamiere den Namen Jesus. Und ich habe den Dienst aufgehört. Ich habe gesagt, meinen Vorsteher angerufen und gesagt, Bruder, ich kann nicht predigen. Ich muss Pause, ich muss aussetzen. Ich komme mir als Heuchler vor. Ich predige anderen, bei mir geht es alles schief. Ich habe nicht gesagt, was meine Not ist. Ich werde nicht mit meiner Not hausieren gehen. Gott weiß meine Not, um was es geht. Und habe ihm genug gesagt und genug geplärrt und genug vorgeheult und vorgejammert. Ich kann nicht glauben, Herr, dass du Gebete erhörst, obwohl ich den Leuten predige. Der Herr ist gut und die Leute erleben Wunder. Und ich stehe vor einer Wand, komme nicht durch. Und dann habe ich aufgehört, 3 Wochen. Von der Gemeinde unten gucke ich runter, wer kommt heute zum Predigen. Ich selbst bin nicht runtergegangen, mein Auto weggefahren, damit niemand sieht, dass ich zu Hause bin. Nach 3 Wochen war das alles vorbei. Der ganze Spuk, habe ich gefragt, lieber Mann, wie ist das gewesen, wie ist das entstanden, wie kam das alles? Weißt du, Gott hat diese dunkle Wolke in meinem Leben zugelassen, dass es passiert ist. Dass ich die Welt nicht verstanden habe, Gott nicht verstanden habe, nichts verstanden, nichts mehr verstanden habe, nicht mal mich selbst mehr verstanden habe. Und dann nach 14 Tagen, 3 Wochen kriege ich einen Brief, ausgehändigt über meinen Vorsteher aus Barbados, Westindien, 15.000 Kilometer weg. Unsere ehemaligen Bibelschullehrer schreiben, lieber Heidemir, lieber Johannes, wir wissen nicht, wo du bist und was du machst, aber der liebe Gott hat uns aufs Herz gelegt, in dieser Zeit von dann bis dann, das Datum haben sie extra eingerahmt und unterstrichen, von dann bis dann für euch beten zu lassen. Sagt mir, was für eine Schwierigkeit, was für eine Not macht ihr durch? Und ich gucke, genau die Zeit, wo ich nicht gepredigt, nicht gebetet und gesagt habe, ich kann an Gott nicht glauben. Es war genau exakt die Zeit, auf den Tag genau. Und wisst ihr, was ich erlebt habe? Gott ist treu. Wenn ich nicht mehr bete, betet jemand 15.000 Kilometer weg. In der Karibik, in Barbados, Westindien, betet jemand für mich. Und die können nicht lassen, von dann bis dann zu beten. Verstehst du? Wir machen Dinge durch, damit andere noch eine Last bekommen, für dich zu beten, die schon längst dich vergessen haben könnten. Plötzlich werden sie erinnert. Betet für Johannes und macht das und so weiter. Plötzlich, ja, und ich bin rausgekommen. Predige heute noch und kann es nicht lassen. Weil, verstehst, ich diene dem Herrn, aber ich habe die Treue Gottes erlebt, indem er zu mir gar nicht so treu war. Sondern Gott jemand anders die Last aufs Herz gelegt hat. Betet. Und wenn du eine Last für jemanden zu beten bekommst, dann tu es. Und zwar sofort auf der Stelle. Und schreib dir sogar auf, damit du weißt, wenn es später irgendwas ist, dass du weißt, ich habe von Gott einen Auftrag gehabt für den und den und den. Dann von dann bis dann zu beten. Viele Menschen haben keinen Menschen, die oder der für einen betet. So, Gott ist treu. Gott ist treu. Gott hat auch die Leute durchgebracht. Durch die ganzen KZs. Wir kennen Gebetserhörungen. Ich denke nur an eine Schwester in Heilbronn. Eine Schwester, eine Krankenschwester. Sie hat sich, weil sie gearbeitet hat, sich von einer anderen Schwester eine Armbanduhr ausgeborgt. Und so weiter. Und nach dem Dienst hat sie diese Uhr in der Schürzentasche stecken gelassen. Eine teure Uhr. Einige Zeit später sucht sie die Uhr verzweifelt und findet nicht. Und die Schürze ist schon irgendwo in der Wäscherei. In der zentralen Wäscherei weit weg. Weißt du, unter tausenden Kleidungsstücken. Oh Schreck, sagt sie, was kann ich machen? Und dann hat sie angefangen zu beten. Ein Ding der Unmöglichkeit passierte, dass aus dieser Schürze die Uhr gefunden wurde. Und die Schwester hat dann Gott gedankt und gepriest und sagt, Gott, du weißt jetzt wirklich, ich muss diese Uhr finden. Es ist eine teure Uhr, ich kann die Uhr nicht bezahlen. Und gib mir. Und die Uhr wurde ihr wieder gebracht, als wenn der liebe Gott wüsste. Wir haben unser Thea Österreich, morgen hat die Geburtstag, die liebe Schwester. Nur nebenbei. Aber wir haben das Gleiche erlebt. Plötzlich kriege ich einen Anruf aus Polen. Irgendwo aus tiefen Polen. Eine Wäscherei ist da. Und ich sage, kennen Sie eine Frau Österreich? Sagte ich, ja, die kenne ich. Um was geht's denn? Aus Polen. Ich habe gedacht, die wäre in Danzig irgendwo überfallen worden. Und kriegt diesen Anruf, kennen Sie eine Frau Österreich? Ja, können Sie ein bisschen was Näheres über sie sagen, wenn sie eventuell geboren wäre und so weiter. Ich sage, die ist mal wieder in der Gemeinde. Ihre Handtasche ist bei uns in der Wäscherei. Ja. Und weißt du, von sie war im Krankenhaus, sie wurde behandelt und während der Behandlung, ja, da kam der Putzdienst, haben alles zusammengerollt und die Handtasche war auf dem Bett und wird eingerollt und in der Wäscherei verfrachtet. Das war die Geschichte. Und dann haben wir die Tasche abgegeben, ausgehändigt, auf Umwege. Die Schwester war verzweifelt. Sie hat nicht mal den Haustürschlüssel mehr gehabt. Alles, die ganzen Papiere, Geldkarte, alles war in dieser Tasche in der Wäscherei in Polen. Hätte alles geklaut werden können. Aber weißt du, Gott ist treu. Sie hat erzählt, wie sie gebetet hat, wie sie geschrien hat zum Herrn. Herr, das ist nicht möglich. Wie komme ich in meine Wohnung wieder rein? Muss die Tür aufgebrochen werden. Weißt du, es sieht manchmal ganz dunkel und trüb und finster aus. Aber Gott ist treu. Und Gott lässt die Dinge geschehen. Aus dem tiefsten Polen. Du sagst Zufall. Nee, das ist ein Pseudonym, wenn Gott nicht unterschreiben will. Das kannst du nicht erklären. Deine Wege sind nicht meine Wege, deine Gedanken sind nicht deine Gedanken. Weißt du, wir müssen Gottes Wunder erleben und wir erleben die Wunder Gottes, aber ganz anders serviert. Ganz anders. Plötzlich passiert das Gegenteil. Du betest, Herr, hilf mir und dann wird sie genommen. Gott ist souverän. Weißt du, er kann auf unsere Bitten sofort auf den Schlag eingehen, aber ist das auch wirklich gut? Ist das wirklich nützlich, wenn sofort unsere Bitten so erhört werden, wie wir uns vorstellen? Gott gibt uns immer das Nötige, wenn wir darum bitten. Euer himmlisches, und eigentlich sollten wir gar nicht beten und bitteln. Weißt du, das ist Unsinn. Wir sollten Gott anbeten, Gott loben und preisen. Und der Vater im Himmel weiß, dass ihr das alles bedürft. Dass ihr Gesundheit braucht, dass ihr Essen braucht, dass ihr Obdach braucht, dass ihr irgend sonst was, ein paar Klamotten braucht. Der Vater im Himmel weiß, lerne ihn nur anzubeten, ihn zu preisen, ihn zu rühmen. Das ist ein Geheimnis. Fang an, Gott zu rühmen. Wir haben eine ganz tolle Geschichte in der Bibel. Da ist eigentlich eine sehr unsoziale Geschichte. Also ich weiß nicht, aber das ist der Herr Jesus. Er erzählt von einem Großgrundbesitzer und der Mann arbeitet auf dem Feld und ja, der Knecht, der arbeitet dort und dient, kommt nach Hause zu dem Großgrundbesitzer und der saß zu Hause nur zu seiner Buchhaltung gemacht und Dann sagt er, komm und tische mir, ich will essen. Obwohl der Knecht hart auf dem Feld gearbeitet hat, der Knecht muss jetzt noch verschwitzt, wie er war, in der Küche servieren, damit der Großgrundbesitzer was zu essen hat. Und nachdem, weißt du, er sollte essen, denn er hat schwer gearbeitet. Aber was passiert? Tische mir auf, diene mir. Und nachdem der Knecht dem Großgrundbesitzer gedient hat und er gegessen hat, seinen Mund abgeputzt hat, dann sagt der Knecht, jetzt kannst du essen. Und genau das ist, was Gott von dir und mir will. Er will zuerst angebetet werden, zuerst gerühmt werden, zuerst gepriesen werden, zuerst gelobt werden. Und dann sagt er, Kind, und jetzt, was kann ich für dich tun? Verstehen wir? Und wir denken manchmal, es muss sofort passieren. Du möchtest gleich den Mond vom Himmel holen, wie so kleine Kinder manchmal. Sofort, ein Wunder brauche ich. Aber der Glaube ist realistisch und keine fromme religiöse Spinnerei oder Spielerei. Ja, jetzt probieren wir. Das machen wir. Nein, es ist ein Prozess der Reifung. Diene mir. Und dann fängst du dich zu entwickeln. Gott weiß, was für dich, für mich, für uns das Beste ist. Und er geht konsequent seinen Weg. Er kümmert sich gar nicht groß zu. Er lässt zu, was zugelassen werden muss. Und die Gebete, weißt du, die Gebete, du kannst viel beten. Gott hört dein Gebet. Und er hört anders, als du denkst. Ich denke an Bruder Thomas in der Bibel. Oh, die Frauen erzählen, sind begeistert. Die Apostel erzählen, der Herr ist auferstanden, der Herr lebt, er ist wahrhaftig auferstanden. Und dann sagt Weiber, Brüder, hört doch auf mit dem Unsinn. Ich glaube nur das, was ich sehe. Und ich werde nur glauben, wenn ich meinen Finger in seine Wunden lege. Und er sitzt im Gottesdienst als Zweifler, Thomas der Zweifler. Er hat nur ein einziges Mal der Mann gezweifelt in seinem Leben und hat so ein Etikett verpasst bekommen. Thomas der Zweifler. Für mich war der Thomas der gläubigste Mensch überhaupt. Aber so schnell kriegst du ein Etikett. Thomas der Zweifler. Und dann sitzt er drin. Ich kann es nicht glauben. So sitzt er drin. Und plötzlich steht Jesus in der Versammlung mittendrin. Thomas, komm mal her. Leg deinen Finger in meine Wunden. Und weißt du, was dann passiert? Dann brauchst du keinen großen Kommentar, kein Seminar oder irgendwelche Vorbeter und Vorsänger. Du weißt plötzlich, was Anbetung ist. Mein Herr und mein Gott. Siehst du, wie das passiert? Ich kann es nicht glauben. Der Herr muss uns überzeugen von sich selber. Komm, Thomas. Es ist schrecklich und schlimm. Und schlimm, verstehst du, wenn wir nicht durchkommen, wenn wir es nicht schaffen. Aber der Herr sorgt dafür, dass du durchkommst. Und der Herr gibt niemanden auf, auch die nicht aus dem Ghetto. Und alles hat seine Geschichte. Alles hat seine Geschichte. Viele Christen leben mit unerhörten Gebeten oder unbeantworteten Gebeten. Aber lass doch die ganzen Gebete. Es geht gar nicht ums Gebet, dass du rauskommst, dass du zeigen kannst, ich bin. Guck mal, wie geistlich ich bin. Ich kann sogar den Himmel bewegen, die Sonne aufhalten. Nein, Gott zeigt, dass du ohnmächtig bist, unfähig bist. Und das ist die Realität eines Christen. Du bist nur in Jesus verliebt. Das ist alles. Du liebst Jesus. So wie du, der Petrus. Weißt du, ich sterbe für dich. Ich mache alles für dich. Und nimmst seinen Dolch. Heute würde man seinen Revolver nehmen. Ich nehme alles. Ich kämpfe für den Herrn. Und was passiert? Da wird weich in die Knie, sogar bei einem Mädchen versagte da elendlich. Kennt den Mann nicht, weiß gar nicht, wovon du sprichst. Hör doch auf mit diesem Blödsinn da. Verstehst? Ich kenne diesen Mann nicht. Aber 3 Jahre lang war er dabei. 3 Jahre lang hat er Wunder und Zeichen miterlebt. 3 Jahre lang hat er sogar das Brot ausgeteilt und bei Jesus gesessen. Mit dem Herrn diskutiert. Aber ich kenne ihn nicht. Weißt du, kenn dich der Herr. Peter, hast du mich lieb? Bist du im Himmel bekannt? Und das ist, um das geht es. Paulus kennen wir, von Jesus wissen wir, aber wer seid ihr? Kennt man dich im Himmel? Und im Himmel lernt man dich nur kennen. Nicht, wenn du bettelst und bittelst. Im Himmel gibt es keine Bettler. Im Himmel gibt es nur noch Anbeter, die Gott loben und preisen, die Gott danken. Lobe den Herrn, meine Seele. Die gibt es im Himmel, die Gott loben und preisen. Und dann erkrönt dich mit Gnade. Dann heilt er deine Gebrechen. Dann vergibt er deine Sünden. Dann läuft dann alles automatisch. Und jetzt, mein Knecht, jetzt ess du mal. Sättige du dich. plötzlich merkst du, ja, ich bin produktiv, ich funktioniere, wenn ich Gott anbete und preise. Und genau das ist es. Glaube, wenn du nicht glauben kannst. Liebe, wenn du nicht lieben kannst. Gebe, wenn es dir unheimlich schwer fällt und fast unmöglich ist. Tu etwas, das Unmögliche, und dennoch, Herr, bleibe ich stets an dir. Wir sollten aufhören mit einer platonischen, unkörperlichen Liebe, nur mit der Fantasie. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Weißt du, es spricht dir so schön die Worte Hiobs nach. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Aber das ist unheimlich schwer zu wissen. Mein Erlöser steht neben mir. Mein Erlöser ist in mir. Und ich muss etwas tun. Ich muss funktionieren. In meinem Alltag, in meinem Leben. Gott hört das Gebet seiner Söhne und Töchter, aber anders. Papa, ich hab dich lieb. Auch, weißt du, in meiner Bibel steht es etwas, das ist nicht, das kannst du hier in Deutschland gar nicht bringen. Das kommt gleich ins Gefängnis. Ja, ein Pastor hat ein Buch geschrieben, man sollte die Rute schonen, also nicht schonen, man sollte ein bisschen mal mit der Rute salben. Dann hat er Anzeigen bekommen, kam im Gericht und was weiß ich, nur weil er etwas bisschen über Zucht und Ordnung geschrieben hat. Aber in meiner Bibel heißt es, welchen Sohn er liebt, den straft und züchtigt er. Blöd. Dumm. Welchen Sohn er liebt, den straft und züchtigt er. Warum? Gott will Kultur, Gott will Qualität in unserem Leben zustande bringen. Frucht, die reift. Die entsteht, die einfach anwendbar ist. Weißt du, nicht jetzt und jetzt, wenn Beten nicht hilft, und ich sage dir die Wahrheit, Beten hilft nicht. Entschuldigung, das richtig verstanden. Und ich wiederhole noch ganz langsam, Beten hilft nicht. Weißt du, wer uns hilft? Jesus. Beten hilft uns nicht. Der allmächtige Gott hilft uns. Weißt du, nicht nur beten. Jesus hilft uns. Wie heißt es hier in Matthäus Kapitel 6, Vers 5? Und wenn ihr betet, sollt ihr nicht sein wie die Heuchler, die gerne in der Synagoge stehen und an Straßenecken und so weiter, oder wie die Moslems an der Kreuzung oder in der Moschee und so weiter und von den Leuten gesehen werden wollen. Wahrlich, ich sage euch, sie haben schon ihren Lohn dahin. Und wenn ihr betet, dann lese ich weiter. Dann sollt ihr nicht plappern wie die Heiden, viele Worte machen. Oh Gott, du weißt, du siehst, du kennst, du verstehst mich. Sollt nicht viele Worte und jämmerliche Worte oder Drohworte sagen, sondern ganz einfach, gar nicht viele Worte machen. Nicht viele Worte, viele Wiederholungen, lange Gebete. Oh, ich muss proklamieren, 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 proklamieren. Nicht beredete Gebete. Bete, wie dir das Herz sagt. Gott lässt dich nicht erpressen. Gott ist kein Götze. Er lässt dich nicht dekretieren als Götze oder ein Automat, wo oben was reinsteckst und unten was rausholst. Weißt du, Gott löst dein Anliegen auf seine Art und Weise. Im Jakobusbrief heißt es von Elia, noch ganz schnell, da heißt es von Elia, er war ein Mensch wie wir, so wie du und ich. Der war kein groß studierter Mensch, der war gar nicht groß qualifiziert, hat nicht große Reichtümer gehabt, nichts. Er war ein Mensch wie du und ich, aus Fleisch und Blut, ein einfacher Mann. Er betete ein Gebet, dass es nicht regnen sollte, und es regnete 3,5 Jahre nicht. Was hat der Mann getan? Dass Gott sein Gebet erhört hat? Geh und verbirg dich am Bach Kret, 18 Monate. Verbirg dich bei der Witwe, 18 Monate nochmals. Verstehst? Siehe, als dann soweit war, weißt du was, dann er ja zerbrochen war, was bin ich alles gewesen? Nichts, tauge nichts. Ein nutzloser Mensch, von Raben versorgt, von Witten versorgt, was war ich? Und weißt du, keine große Formulierung da, oh, salbungsvolle Worte, manche studieren, was muss ich beten, damit ich erhört werde? Nein, er war ein bewährter Mann. Und von Bewährten, das Gebet eines Bewährten vermag viel. Weißt du, beim Beten geht es um die Verherrlichung Gottes, es geht nicht um deine Rechtgläubigkeit. Beim Beten geht es überhaupt nicht um richtige Worte, sondern vielmehr um richtiges Leben. 18 Monate, nochmals 18 Monate. Paulus sagt, ich kam zu euch nicht mit hohen Worten, klugen Worten, so weiter. Ich kam in der Kraft des Geistes, in der Beweisung der Kraft. Und ich kannte nur eines, das Wort vom Kreuz. Mein Gott, wo bist du? Nicht mit hohen Worten. Wir haben heute ein Christentum ohne Christus, ohne Kreuz und ohne Blut. weißt du, dann nützt alles nichts. Du kannst die beste Fabrik haben, den schönsten, besten, stärksten Computer und schnellsten Computer haben und es funktioniert nicht, wenn kein Strom da ist. Stell dir mal vor, ich weiß nicht, was würde bei uns in Deutschland passieren, wenn Strom mal ausfallen würde. Die Kasse geht nicht mehr, die Rolltreppe geht nicht mehr, das Tor geht nicht mehr auf, kommst aus der Garage nicht mehr raus. Bist pleite. Verstehst? Dein Kühlschrank fängt dann zu tauen. Das ist eine Katastrophe. Was nützt, wenn alles da ist und der Strom nicht da ist? Die Energie, die Kraft, der Heilige Geist. Gott in Arbeit. Energie, das ist Gott in Arbeit. Es ist traurig. Wir spielen Religion. Lass uns aufhören, Religion zu spielen. Aber brauchst nicht aufhören zu, und so weiter. Das sorgt schon der liebe Gott dafür. Das sorgt dir, dass es nicht klappt. Und dass du sagst, ich muss was tun. Da muss was passieren. Da muss was passieren. Sorge für deine Beziehung zu Gott. Ich werde nie vergessen. Ich fahre von Stuttgart nach Reutlingen. Irgendwo bin ich unterwegs. Durch den Wald fahre ich sogar. Und plötzlich habe ich Blatt, also keine Luft in Reifen. Denke ich, liebe Zeit. Ja gut, aber ich habe noch Reserverad im Auto. Und dann suche ich erstmal, wo der Reserverad ist. Die meisten wissen es gar nicht, wo. Also heute ist alles schon verpackt, ganz unten. Suche mein Reserverad, hole das Reserverad raus und baue das auf. Und plötzlich hat das Reserverad auch keine Luft. Du, und das sind weiter, ja, im Wald, in der Dunkelheit, abends. Verstehst du? Und ja, keine Luft. Jetzt stehst du da. Und da hat Gott zu mir gesprochen. Johannes, und so machen viele Christen mit mir. Die sorgen sich nur um mich und rufen mich an, wenn sie in Not sind, wenn die Welt untergeht, wenn sie eine Panne haben, wenn sie einen Platten haben. Dann rufen sie an. Aber sonst, die übrige Zeit, kontrollieren sie nicht. Du, ich gucke immer wieder mein Reserverad an, ob hat es noch Luft, verstehst du? Das kann ganz schnell passieren. Was? Das kann ganz schnell passieren. Und es ist schlimm, wenn dann dein Reserverad nicht funktioniert. Frag dich, Herr, was muss ich tun? Was fehlt? Wo fehlt es am Geist, an Luft in meinem Leben, an der Liebe zu Gott? Ja, ich liebe dich. Weißt du, jeder kann Gott lieben, wenn es alles nett und süß ist und Portemonnaie voll mit Geld ist und Sparkonto gedeckt ist. Weißt du, da kann jeder Halleluja schreien. Weißt? Aber wenn keine Antwort kommt, und dann musst du stehen und gucken, damals gab es noch keine Handys, verstehst du, da muss ich winken zuerst einmal, und bis die ADAC kommt und bis sie mir helfen und reifen, Luft bringen. Bist du auf Empfang. Die Titanic, ein Schiff, das unsinkbar sein sollte, ist gesunken trotzdem. Warum? Weil sie auf der Überfahrt die ganzen Funkgeräte abgeschaltet haben. Kalifornien war in Sichtweite fast, dieses andere Schiff, und hat gewarnt, Eisberge in Sicht, aber die haben die Funkkontakte ausgeschaltet. Und wir brauchen sowas, uns passiert sowas nicht, wir haben einen Dampfer, wir fahren geradeaus. Ja, und was ist passiert? Das Schiff ging unter. Hast du von Funkkontakt mit dem Himmel? Funkkontakt mit Gott? Wir haben so viele unerhörte Gebete, ich will nicht mehr weitermachen, mir reicht's. Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, hat Martha gesagt. Herr, wärst du hier gewesen, aber leider war er nicht hier. Da war er irgendwo weit weg. Es gibt nur einen Weg. Herr, wärst du hier gewesen? Und Martha sagt nur eines. Oder der Herr sagt zu Martha, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder sehen. Ja, Herr, irgendwann in der Ewigkeit, in der Herrlichkeit, da sieht man die Wunder Gottes. Oder wie die Juden in der Vergangenheit, als wir noch in der Wüste waren. Aber der Herr sagt, nein, 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 nein. Du würdest jetzt die Wunder Gottes sehen, nicht erst in der Herrlichkeit. Vertröste dich nicht auf den Himmel. Und vertröste dich nicht auf die schöne Erinnerung von früh und damals, als du ein Kind warst oder dir herrliche Tage hattest. Weißt du, der betet immer und alle Zeit ist mit Gott. Weißt du, der betende Mensch ist immer mit Gott verbunden, immer in Anbetung, immer im Lobpreis. Heute Morgen, als ich aus der Garage fahre, mein alter Vogel, dieser Amsel ist wieder da. Und die hat die ganze Zeit, bis ich in die Garage reinkam, flog mir vor der Nase vorbei, hat da gepfiffen und sich im Gebüsch versteckt dann. Und ich bin vorbeigefahren, die habe ich guten Morgen, der Amsel gesagt. Und die war da und blieb da, bis ich aus der Garage rausfuhr. Weißt du, die hat irgendwie eine Beziehung zu mir. Herr, wärst du da gewesen? Mein Bruder wäre nicht gestorben. Und der Herr lässt uns manchmal hängen und sagt, du, wenn du glauben könntest, du würdest die Wunder Gottes sehen. Ich will noch zum Schluss eine große Wahrheit loswerden und die will ich gesagt haben. Wenn ich bete, da passiert gar nichts. Ich werde als Beter verändert, dass ich Abstand von der ganzen Geschichte bekomme, dass ich an der Sache ganz anders rangehe, dass ich die Sache ganz anders behandle. Ja, weißt du, das ist, was Beten verändert. Beten verändert mich und nicht die anderen. Weißt du, Beten ist keine Zauberei, dass ich andere verändere. Oh Gott, der Nachbar, nein, ich kriege zum Nachbar ein anderes Verhältnis. Bekomme ihn lieb und sorge für ihn und so weiter und bringe ihm Kuchen. Er verändert mich. Gebet verändert mich. Wenn du glauben könntest, würdest du die Wunder sehen. Martha, warum hast du nicht für den Lazarus gebetet und ihm die Hände aufgelegt? Denk drüber nach. Denn sie erkannte ja Jesus, ihr sollt auf Kranke die Hände auflegen. Aber nein, ich warte auf Jesus. Und wir warten immer gerne auf Jesus und tun selber nichts. Wenn du betest, dann wird Gott dir sagen, und das, was ist mit dir? Gib du ihnen zu essen. Ja. Lass uns aufstehen. Und lass uns einfach ins Gebet gehen und Gott all die Dinge in seine Hände legen. Gott arbeitet nach seiner Methode und es geschieht an uns unheimlich viel, weil wir ihn anbeten. Vater, ich möchte dich loben und preisen, ich möchte dich anbeten als im Geist und in der Wahrheit. Herr, und dann gibst du uns frisches Wasser, dann gibst du uns Brot, dann gibst du uns all das, was wir brauchen. Beim Beten, Herr, erlebe ich, wie du dich bei mir einklickst und wie ich mich bei dir einklinke und wie das einfach dann funktioniert. Du ziehst mich, du trägst mich, du führst mich und du hilfst meinen Geschwistern, auch wenn wir jetzt unerhörte Gebete irgendwo noch haben und zweifeln und die Welt und dich nicht verstehen. Herr, ich danke dir, dass du uns die Augen öffnen wirst. Herr, musste Christus nicht leiden, hast du den Emmaus-Brüdern gesagt. Musste er das nicht alles durchmachen und so weiter, um uns zu erlösen. Herr, und du hast so vieles durchgemacht und wir machen auch so vieles durch, damit wir die Erlösung so richtig begreifen und verstehen. In Jesu Namen. Halleluja. Herr, du öffnest uns die Augen und beim Abendmahl, beim Mahl dort in Emmaus wurden den Jüngern die Augen geöffnet und du öffnest uns die Augen, wenn du das Brot mit uns brichst und sagst, das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Herr, und das erleben wir immer und immer wieder. Dein Leben kommt in unser Leben hinein. Wir teilen das, was du bist, was du warst und so weiter und wir haben dich lieb, Herr Jesus. Können wir zusammen sagen, Heiland, ich hab dich lieb. Amen. Wir singen jetzt noch ein Lied.